Ich habe jetzt Patrick Bayer in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Ja, du bist unter anderem beim AK Vorratsdaten. Es soll halt um die Vorratsdaten gehen. Vielleicht kannst du mal kurz irgendwie überhaupt erklären, was sind denn eigentlich diese Vorratsdaten?
Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass ohne jeden Anlass und Verdacht von allen Bürgern gespeichert wird, mit wem wir in Verbindung stehen, wo wir uns aufgehalten haben, also Standortdaten, und auch mit welcher Kennung wir im Internet gesurft haben. Und daraus lässt sich quasi für jeden Menschen und die komplette Bevölkerung Bewegungsprofile erstellen, ein Beziehungsprofil, also auch sehr intime Beziehungen, wie zum Beispiel zu spezialisierten Ärzten oder zur Telefonberatung, zu anonymen Alkoholikern und so weiter. Also man kann schon alleine aus Verbindungsdaten, aus Standortdaten, aus unseren Bewegungen sehr viel auf unser Privatleben schützen. Und deswegen wehren wir uns im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung dagegen, dass ja eben die komplette Bevölkerung ohne Verdacht gespeichert wird.
Ja, es gab große Proteste gegen den Gesetzesentwurf. Also zuletzt waren es dann irgendwie 6 Monate Speicherpflicht für alle Telekommunikationsanbieter in Deutschland für die Vorratsdaten. Zurzeit sind es meines Wissens nur 4 Wochen, wo diese Daten gespeichert werden müssen. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Wie lange werden diese Daten denn wirklich gespeichert auf den Servern?
Wir haben es geschafft, das erste Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung vor dem Bundesverfassungsgericht auch zu kippen. Leider hat dann die schwarz-rote Bundesregierung trotzdem wieder eine abgespeckte, aber ebenso grundrechtswidrige Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt. Das heißt, ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Und dieses Gesetz sieht vor, dass für 10 Wochen die Verbindung jedes Menschen und für 4 Wochen auch die Bewegung, das heißt die Standorte, wo man sich aufgehalten hat, von allen Bürgern in Deutschland gespeichert werden sollen. Dieses Gesetz ist allerdings nicht in Kraft getreten, denn Gerichte haben auch wiederum geurteilt, dass das voraussichtlich eben grundrechtswidrig ist und haben deswegen das Gesetz ausgesetzt. Das Üble ist jetzt aber, was wir herausgefunden haben, dass viele Anbieter, obwohl eben dieses Gesetz gar nicht in Kraft ist oder nicht verpflichtend ist im Moment, trotzdem zu betrieblichen Zwecken, das heißt zu eigenen Zwecken, eben genau dieselben Daten eigentlich über längere Zeit speichern, ohne dass es zur Abrechnung nötig ist. Denn ohne Vorratsdatenspeicherung darf ja eigentlich nur das gespeichert werden, was wirklich auch betrieblich erforderlich ist. Na, zum Beispiel, wenn man keine Flatrate hat, muss man eben zur Abrechnung auch entsprechende Verbindungsdaten speichern, um die Rechnung eben erstellen zu können oder einen Einzelverbindungsnachweis. Und wir haben herausgefunden, dass das mitnichten so gehandhabt wird, sondern dass zum Beispiel alle Mobiltelefonanbieter die Funkzelle, von der aus man telefoniert hat, eine Woche lang einfach so speichern. Und das bedeutet natürlich, wenn solche Bewegungsdaten festgehalten werden, von denen ja die Abrechnung gar nicht abhängt. Also zur Abrechnung wäre es nicht nötig zu speichern, wo ich telefoniert habe oder einen Anruf entgegengenommen habe oder ein SMS verschickt habe. Wenn man das trotzdem speichert, bedeutet das, man kann Ärger bekommen, nur weil man zur falschen Zeit am falschen Ort war. Also wenn Straftat begangen worden ist oder wenn Demonstrationen stattgefunden haben, wird eben oft die komplette Funkzelle abgefragt. Wer sich alles im Umkreis aufgehalten hat, einer Straftat und oder einer mutmaßlichen Straftat. Und das kann dann eben schon mal Tausende von Menschen betreffen, die dann einfach abgefragt und überprüft werden von der Polizei. Da können also leicht Unschuldige in Verdacht kommen.
Warum machen die Telekommunikationsanbieter das? Also verkaufen sie die Daten oder wollen die selber einfach einen Überblick haben, wer wie oft, also wo am meisten telefoniert wird oder wieso machen die es?
Teilweise werden tatsächlich anonymisierte Daten verkauft. Dem kann man widersprechen, wenn man das nicht möchte, auf der Webseite des entsprechenden Anbieters. Also einige Anbieter machen das. Zu anderen Teilen berufen sie sich auf Zwecke der Störungsbeseitigung, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum hier meine Verbindungen mit Funkzelle gespeichert werden müssen, um Störungen zu beseitigen, wenn es gar keine Störungen gibt. Also insofern kann ich das nicht sagen, warum die eigentlich diese Daten aufbewahren. Ich weiß, dass sie so ein bisschen Ärger kriegen mit Polizei und Strafverfolgern, wenn sie einfach die Daten nicht speichern und sagen, so, wir haben jetzt nichts. Also das sehen die natürlich nicht gerne, aber aus meiner Sicht wäre das verpflichtend. Das Problem ist, dass selbst der Bundesdatenschutzbeauftragte eine 7-tägige Vorratsdatenspeicherung nicht beanstandet. Und vor dem Hintergrund sehen die Anbieter wohl dann nicht, dass sie sich dem widersetzen können. Deswegen gibt es gerade bei den Funkzellendaten meines Wissens keinen Anbieter, der das nicht machen würde, eine Woche schlichtweg mal die Position, von der wir kommuniziert haben, festzuhalten. Anders ist es bei der Internetkennung, also IP-Adresse. Das ist eine Kennung, die man bekommt, wenn man im Netz surft und mit deren Hilfe dann auch das Surfverhalten rekonstruiert werden kann mit anderen Daten zusammen. Und da ist die Speicherpraxis unterschiedlich. Einige Anbieter speichern da gar nicht, andere bis zu 7 Tage lang und im Einzelfall offensichtlich auch bis zu 3 Monate lang. Das haben wir rausgefunden aus einem Dokument der Bundesnetzagentur. Und bisher sind uns die Anbieter nicht genannt worden für die jeweiligen Fristen. Das heißt, wir wissen nur, es gibt Anbieter, die bis zu 3 Monate lang Internetkennungen speichern. Die haben uns bisher aber nicht gesagt, welche Anbieter das sind.
Müsste sowas nicht rein theoretisch auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drinstehen? Also ich meine, das sind ja schon meine Daten, wohl doch rein rechtlich irgendwie wissen sollen, dürfte, könnte, wie lange die wo bleiben.
Genau, also jeder hat ein Recht darauf, Auskunft zu bekommen über die Daten, die gespeichert sind. Da muss man allerdings hartnäckig nachhaken, dass man eben nicht nur die Kundendaten, also die Bestandsdaten bekommt und auch nicht nur den Einzelverbindungsnachweis, sondern wirklich auch die Daten, die intern zur sogenannten Störungsbekämpfung oder zu welchen Zwecken auch immer intern gespeichert werden. Also da ist ein langes Hin und Her geschreibte mit Anbietern, bis man solche Daten überhaupt mal bekommt. Es müsste aber auch so sein, dass die Anbieter von sich aus über Speicherfristen informieren auf der Webseite. Leider habe ich jetzt keinen einzigen Anbieter gefunden, der das auch wirklich so machen würde und das hat leider jetzt auch keine Konsequenzen, wenn sie das nicht richtig tun. Was wir aber machen vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist so ein Musteranschreiben bereitstellen, wo man also seinen Anbieter fragen kann, welche Datentypen speichert ihr denn wie lange? Und wir sammeln dann diese Antworten auch in unserem Wiki und deswegen kann man da auch zu jedem Anbieter schon einiges nachlesen. Also auf unserer Homepage vorratsdatenspeicherung.de unter Informationen und Speicherdauer kann man das dann von etlichen Anbietern auch nachlesen, das, was die anderen Kunden mitgeteilt haben auf deren Anfrage. Da gibt es auch eine Musteranfrage, die man verwenden kann.
Ja, du hast es ja schon gesagt, dass die Vorratsdatenspeicherung ist noch nicht Gesetz in Deutschland, aber wie sieht denn das in anderen Ländern aus? Also gibt es in der EU woanders schon diese Vorratsdatenspeicherung als Gesetz?
Ja, leider speichern die meisten EU-Staaten auf Vorrat und das liegt eben einfach daran, dass es eine EU-Richtlinie gab, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet hat, solche Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Erfolgreich sind wir dagegen wirklich auf die Straße gegangen und haben viele Briefe geschrieben und protestiert und Gerichtsverfahren eingeleitet. Und der Europäische Gerichtshof hat dann tatsächlich diese Vorratsdatenspeicherung für unvereinbar mit den Grundrechten erklärt, weil er eben sagt, Menschen, die in keiner auch nur entfernten Verbindung zu irgendeiner Straftat stehen, die dürfen einfach nicht ins Blaue hinein so intensiv gespeichert werden, denn wie gesagt, diese Verbindungsdaten, also mit wem wir in Verbindung stehen und wo wir uns aufhalten, das lässt eben Rückschlüsse bis ins Private, bis ins Intime, persönliche Probleme zu. Es lässt auch Prognosen zu, übrigens über unser künftiges Verhalten. Auch das lässt sich mit solchen Daten prognostizieren und da sagt der Gerichtshof zu Recht, das ist ein unverhältnismäßig tiefer Eingriff in die Privatsphäre, wenn gar nichts vorliegt gegen eine Person. Das Problem ist nur, die EU-Richtlinie war dann weg, also für nichtig erklärt, aber die Staaten, die sie vorher umgesetzt hatten, die haben einfach ihre Gesetze behalten, größtenteils. Und deswegen gibt es jetzt ganz viele Gerichtsverfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten. Auch in Deutschland ist eine Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung anhängig. Ich zähle auch zu den Beschwerdeführern. Und darüber ist noch nicht entschieden. Wir gehen natürlich davon aus, dass das Gesetz dann auch endgültig gekippt werden wird.
Aber so praktisch bedeutet das, wenn ich von hier irgendwo ins Ausland telefoniere, dann werde ich einmal hier gespeichert halt, je nachdem, wie lange das mein Telekommunikationsanbieter macht. Und dann nochmal in dem Land, wo ich hintelefoniert habe, weil da ist ja dann quasi die andere Telekommunikationsfirma, die speichert das Ganze dann auch nochmal.
Ja, das ist richtig. Also diese Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung schreiben normalerweise nicht nur dem Anbieter die Speicherung vor, von dem man wählt, sondern eben auch dem Anbieter, wo der Anruf eingeht. Auch der muss dann nochmal Informationen über den entgegengenommenen Anruf oder über die eingegangene SMS nochmal festhalten.
Ja, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Firmen, die da mittendrin hängen. Also keine Ahnung, wenn ich nach Japan telefoniere, da gibt es ja noch irgendwelche Satelliten- oder Kabelfirmen, die wieder ganz anders sind. Das läuft über mehrere Server. Wird das dann überall gespeichert?
Also wir wissen ja seit dem NSA-Skandal und den Enthüllungen von Edward Snowden, dass eigentlich ein Großteil der weltweiten Telekommunikation auch letzten Endes bei der NSA und in deren Datenspeicher landet. Und was die machen, ist eben, ja, die werten zwar einerseits die Kommunikationsinhalte aus, aber nur begrenzt. Andererseits, was sie quasi ohne Befristung speichern, sind die sogenannten Metadaten. Und zu den Metadaten zählt eben nun mal, wer mit wem in Kontakt gestanden hat oder wer sich für welche Internetseiten interessiert hat. Das heißt, was die NSA offensichtlich auch macht, ist Kabel abzapfen, also Unterseekabel, aber natürlich auch Satellitenverbindungen abzufangen. Das heißt, in dem Moment, wo unsere Kommunikation, ja, ich sage mal sogar das eigene Land vermutlich verlässt und eine internationale Verbindung benutzt wird, müssen wir schon damit rechnen, dass sowohl der Inhalt als auch die näheren Umstände dieser Telekommunikation auch bei der NSA landen. Und von denen dann klassifiziert und abgefragt werden kann. Und das ist ein besonderes Problem bei der Internetkommunikation. Denn im Internet ist es so, dass eine Verbindung nicht direkt hergestellt wird, sondern oft über ganz andere Länder, wo meinetwegen die Verbindung einfach schneller ist. Und deswegen kann es leicht sein, dass wenn ich eine E-Mail von einer deutschen Adresse an eine deutsche Adresse schicke, dass diese E-Mail trotzdem den Weg über das Ausland nimmt. Und E-Mails sind nicht verschlüsselt. Das heißt, dann kann es schnell sein, dass die NSA mitlesen kann bei dieser E-Mail. Deswegen empfiehlt es sich eben auch, Kommunikation zu verschlüsseln.
Ja, das ist nicht nur die NSA, das ist auch der englische Geheimdienst, hat Snowden gesagt. Und das sind halt die Sachen, die jetzt bekannt geworden sind. Also gerade bei E-Mails, da lesen dann anscheinend einige Leute mit. Also ja, ist wirklich eine gute Empfehlung, die E-Mails gut zu verschlüsseln. Ja, ich würde, also hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was jetzt noch wichtig ist zu dem Thema Vorratsdaten und aktuell?
Ja, also aktuell ist gerade die sogenannte E-Privacy-Verordnung. Das heißt, die Europäische Union regelt jetzt neu, was die Telekommunikationsunternehmen speichern dürfen für eigene Zwecke. Und da droht es eben zu einer Aufweichung zu kommen. Das heißt, da, wo bisher eine Woche lang Daten gespeichert werden, wie gesagt, bei funktionellen Daten ist das der Fall, droht diese Frist künftig wegzufallen. Das heißt, es könnte künftig auch den Unternehmen möglich sein, sehr viel länger auf Vorrat zu speichern, aus eigener Entschließung heraus sozusagen. Ohne dazu verpflichtet zu sein, machen das die Unternehmen teilweise, wie gesagt, im eigenen Interesse. Wir müssen darauf achten, dass im Zuge dieser E-Privacy-Verordnung, also Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, dass es da auf keinen Fall zu einer ausgeweiteten freiwilligen Vorratsdatenspeicherung kommt. Da wird noch viel Überzeugungsarbeit nötig sein und entschieden wird darüber nach der Europawahl im Mai.
Ja, dann recht herzlichen Dank an Patrick Breyer vom AK Vorratsdaten.